Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 29. November. Heute mit folgenden Themen. Sexuelle Gewalt, Ausbeutung, Ohnmacht. Frauen sind auf der Flucht besonders bedroht. Dann, die Städte müssen weltweit zusammenarbeiten, der abtretende Stadtratspräsident Thomas Göttin im Gespräch. Und das schmutzige Geschäft mit Kohle in Kolumbien, auch der Schweizer Multi Glencore hat seine Hände im Spiel. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet sie Lydia Huckebrink.
Rabe Info.
Zunächst die aktuellen Meldungen des Tages von und mit Wilma Rall.
Zwei Tage nach dem Schweizer Nein zur Atomausstiegsinitiative feiert die Prominenz beim havarierten Atomreaktor Tschernobyl in der Ukraine. Vor 30 Jahren explodierte dort ein Reaktor und verstrahlte ein Gebiet mindestens so groß wie ein Zehntel der Fläche der Schweiz. Heute wird die neue Schutzhülle feierlich eingeweiht. Die Schutzhülle soll den bisher nur notdürftig abgesicherten Reaktor abschotten für die nächsten 100 Jahre und den Rückbau ermöglichen. Sie hat 1,5 Milliarden Euro gekostet, 40 Länder waren beteiligt. Wie hoch die Kosten für den definitiven Rückbau sein werden, ist noch nicht abzuschätzen. Die europäische Polizei Europol hat über 4.500 Websites gesperrt wegen Markenpiraterie. Die Websites verkauften gefälschte Markenartikel, Luxusartikel über Elektrowaren bis zu Arzneien. Die meisten illegalen Sites böten ihre Waren mittlerweile über soziale Netzwerke an, wie Facebook und Instagram, so Europol gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Europol warnt, dass solche Schnäppchenangebote insbesondere bei Medikamenten erhebliche Gefahren bergen für Gesundheit und Sicherheit. Nach wochenlangen Protesten bietet Südkoreas Präsidentin ihren Rücktritt an. Park Geun-hye macht den Weg frei für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Das Parlament solle über ihre Zukunft entscheiden, kündigte sie laut Medienberichten in einer Fernsehansprache an. Park wird Korruption im großen Stil vorgeworfen, sie soll sich persönlich bereichert haben und einer Freundin zu starken Einfluss und zu Sponsorengeldern verholfen haben. In Kolumbien ist ein Flugzeug abgestürzt mit einem brasilianischen Erstliga-Fußballteam an Bord. Wie verschiedene Medien berichten, forderte das Unglück über 70 Todesopfer. Mindestens 6 hätten laut Behördenangaben überlebt. Morgen Mittwoch hätte das brasilianische Team Chapecoense das erste Spiel der Finalrunde spielen sollen gegen Atlético Medellin. Die verunglückte Maschine gehört der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch hat es am Morgen noch Hochnebel, danach wird es sonnig bei um 4 Grad. Donnerstag wird es nochmals etwas wärmer bei 6 Grad, sonnig mit Hochnebel am Morgen.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Rund 60 Millionen Menschen sind derzeit auf der Flucht. Gründe, warum Frauen ihre Herkunft verlassen, gibt es viele. Einige wurden verfolgt aus politischen oder religiösen Gründen. Andere erlebten sexualisierte Gewalt oder Ausbeutung. Wenn die Frauen die gefährliche Flucht überleben und in der Schweiz ankommen, warten schon die nächsten Hürden. Denn die Behörden nehmen häufig wenig Rücksicht auf die spezifischen Lebensrealitäten von Frauen. So werden die Frauen zum Beispiel oft von Männern zu ihrer Fluchtgeschichte befragt. Dies soll sich ändern, fordert nun die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht. Sie veröffentlichte den Bericht Frauen, Flucht, Asyl. Katrin Hiss hat die Autorin des Berichts, Alexandra Büchler, gefragt, was geschlechtsspezifische Fluchtgründe sein können.
Im Moment ist es so, dass viele Frauen, die aus Eritrea kommen fliehen, weil sie sexuelle Übergriffe und auch Vergewaltigungen während dem Militärdienst erlebt haben. Dieser ist ja in Eritrea sowohl für Frauen als auch für Männer obligatorisch und in der Folge treten dann die Frauen aus dem Militär aus, um dieser sexuellen Gewalt zu entkommen. In Eritrea auch sehr verbreitet ist häusliche Gewalt oder auch Misshandlungen innerhalb der Ehe. Und in diesem Bereich trauen sich die Frauen dann oft gar nicht, mit diesem Thema in die Öffentlichkeit zu gelangen. Und ebenfalls sehr prekär ist die Situation in Eritrea im Bereich der Genitalverstümmelungen. Eritrea hat diese zwar seit 2007 verboten, es ist aber so, dass sie trotzdem noch in allen Bevölkerungsschichten praktiziert werden und Frauen dann oft aus diesem Grund auch in die Schweiz kommen.
Auch auf der Flucht selbst scheinen Frauen anderen Herausforderungen gegenübergestellt zu sein als jetzt Männer. Abgesehen von sexuellen Übergriffen, warum ist die Flucht für Frauen oft schwieriger als für Männer?
Schwierig ist die Flucht sowohl für Frauen als auch für Männer, vor allem seit der Abschaffung des Botschaftsasyls geworden, da ja dass sie jetzt oft von Schleppern abhängig sind und eine lange Flucht auf dem Landweg oder eben gerade auch über das Mittelmeer auf sich nehmen müssen. Und dann eben zusätzlich zu diesen normalen Schwierigkeiten kommt bei Frauen die sexuelle Gewalt ins Spiel, die auf der Flucht wirklich sehr häufig ist. Oder was auch noch schwierig ist, dass sie oft auf Männer angewiesen sind, eigentlich um sich überhaupt zu schützen vor Gewalt von anderen Personen. Dann auch in den Flüchtlingslagern ist gerade für alleinerziehende Frauen mit Kindern die Situation besonders schwierig, weil sie es aufgrund des Gedränges manchmal gar nicht zu den Verteilstellen schaffen, wo sie zu Nahrung oder auch zu Flüssigkeit kommen. Und in einigen Lagern ist es sogar so, dass dann die Gruppierung gar nicht als Familie angesehen wird, weil ein männliches Familienoberhaupt fehlt und dass dann die Frau mit den Kindern sogar weniger Nahrungsmittel bekommt oder teurer für diese bezahlen muss.
Jetzt haben wir vor allem über die Herkunft und die Flucht gesprochen. Und wenn wir jetzt die Schweiz anschauen, da stellen sich da auch andere Probleme. In Ihrem Bericht schreiben Sie, dass das Asylverfahren ursprünglich auf den Prototyp eines männlichen Geflüchteten ausgerichtet ist und dass die Behörden nicht immer ein Bewusstsein haben für frauenspezifische Aspekte. Inwiefern ist denn das Schweizer Asylverfahren hier ungenügend?
Ein Bereich, der sicherlich problematisch ist, ist die Anhörung selbst. Dort ist es so, dass das Gesetz zwar vorschreibt, dass wenn ein Verdacht auf frauenspezifische Fluchtgründe vorliegt, dass dann die betroffene Person durch ein gleichgeschlechtliches Team befragt werden muss. Das ist es in der Praxis aber oft so, dass gerade bei Frauen nicht von Beginn weg klar ist, dass da geschlechtsspezifische Motive überhaupt zur Frage kommen und dass sie dann oft in einem ersten Schritt von einem Mann befragt wird und sich gar nicht traut, überhaupt auf diese Themen zu sprechen zu kommen. Dann wird meines Erachtens auch zu wenig Rücksicht genommen auf die Lebensrealitäten von Frauen in ihren Herkunftsländern. Beispielsweise ist es oft so, dass Frauen im häuslichen Bereich gearbeitet haben und sich den Umgang mit den Behörden überhaupt nicht gewöhnt sind, was dann in der Anhörung eigentlich dazu führen müsste, dass die befragende Person vielleicht etwas mehr Geduld hat oder auch eine anteilnehmende Atmosphäre schafft, damit sich die Frauen überhaupt öffnen können und ihre Geschichten erzählen können.
Und was fordern Sie denn nun von Schweizer Behörden?
Wir fordern beispielsweise, dass Gewalterfahrungen oder auch Traumatisierungen im Asylverfahren berücksichtigt werden, dass entsprechend auch die Befragungstechnik dann angepasst wird, dass sich die Frauen wohlfühlen und ihre Geschichten erzählen können. Dann bei den Asylentscheiden ist es so, dass diese oft wegen fehlender Glaubhaftigkeit abgewiesen werden. Da ist es aber wichtig, dass die Behörden sich bewusst sind, dass Ungereimtheiten in den Geschichten meistens nicht auf Lügen basieren, sondern vielmehr darauf, dass eben die Frauen Gewalt erfahren haben und deshalb vielleicht gar nicht in der Lage sind, jedes Detail genau nachzuvollziehen. Und hier denke ich, ist es besonders wichtig, dass das dann nicht zulasten der Frauen ausfällt. Oft wird dann auch einfach gesagt, die Frauen hätten sich ja an die Behörden im Heimatland wenden können. Das ist alles gar nicht so tragisch. Hier wird dann aber oft viel zu wenig berücksichtigt, wie die Situation im Heimatland tatsächlich ist. Und dann eben mir ein besonders wichtiger Bereich ist die Unterbringung, weil heute Frauen, gerade Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, in gemischt geschlechtlichen Unterkünften wirklich zu kurz kommen, sich kaum trauen, an Beschäftigungsmöglichkeiten teilzunehmen, wenn ihnen der Zugang überhaupt offen steht. Ich denke, da gäbe es auch noch viel Handlungsbedarf.
sagt Alexandra Büchler, Autorin des Berichts Frauenflucht Asyl.
Rabe Info.
Für ihn waren die Wahlen vom Wochenende die ersten Berner Gemeindewahlen in einer langen Zeit, in denen er nicht direkt betroffen vom Resultat war. Thomas Göttin ist im Moment noch der höchste Berner. Der SP-Stadtrat sitzt seit 14 Jahren im Stadtparlament und amtiert zurzeit als Stadtratspräsident. Danach ist Schluss. Er ist bei den Wahlen vorgestern nicht mehr angetreten. Michael Spahr sprach mit ihm über den Linksrutsch, über die Vergangenheit und über Zukunftsperspektiven. Zuerst wollte er von Thomas Göttin wissen, wie haben Sie den Wahlsonntag in Bern erlebt?
Ein bisschen entspannter als vor 4 oder 8 Jahren, weil ich weiß, dass ich da nicht mehr im Angebot war. Aber natürlich immer noch mit der Spannung, wann und wie kommen die Resultate, gelingt es auszuzählen oder nicht und am Schluss, wie kommt es raus. Von dem her sehr, sehr spannend, aber auch geruhsam.
Etwas Besonderes ist gestern passiert. RGM hat einen Sitz in der Regierung dazu geholt, ist jetzt mit 4 Personen in der Regierung und nur noch ein Bürgerlicher ist übrig geblieben. Wie interpretieren Sie dieses Resultat?
Es ist sicher so, dass die Rot-Grün-Mitte-Regierung und auch das Parlament gute Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren und das wurde von den Leuten honoriert. Und auf der anderen Seite gehe ich davon aus, dass es auch innerhalb der Bürgerlichen natürlich jetzt zunehmende Differenzen gibt. Eine Abgrenzung von diesem doch sehr, sehr starken Rechtskurs der SVP bei den Bürgerlichen hat dazu geführt, dass sie keine gemeinsame Liste haben und vielleicht werden sie sich außerhalb der SVP auch in den nächsten Jahren zu einem breiteren Bündnis finden.
Thomas Göttin, Sie waren jetzt ein Jahr lang Stadtratspräsident. Sie haben jeweils die Sitzungen geleitet. Zum Teil war es sicher ein bisschen chaotisch, aber man hat Ihnen gute Zeugnisse ausgestellt. Sie hätten das mit einer gewissen Ruhe gemacht. Wie sehen Sie das für Ihren Nachfolger? Der muss dann mit einem neuen Stadtrat zusammenarbeiten, der ein Stückchen polarisierter ist als der jetzige.
Ich glaube, auch für den Nachfolger braucht es Gelassenheit. Das ist sicher etwas, das mir auch geholfen hat. Dann ist es auch so, dass wir im Stadtrat ein paar Instrumente neu eingeführt oder vielleicht verbessert haben bezüglich Umgang mit Traktandierung und Redezeit, die es vielleicht etwas einfacher machen in Zukunft und etwas besser leitbar. Und dann bleibt es natürlich auch eine Persönlichkeitsfrage, auch für den Nachfolger, dem ich natürlich auch alles Gute wünsche für seine Arbeit.
Sie beenden jetzt Ihre Karriere als Stadtparlamentarier. Auf was für 14 Jahre schauen Sie zurück, Thomas Göttin?
Ich schaue auf 14 spannende Jahre zurück. Ich habe das sehr gern gemacht, die Politik im Stadtrat, mit Leidenschaft. Ich habe mich eingesetzt für soziale Gerechtigkeit und ich habe auch immer den Eindruck gehabt, die Stadt, das ist ein spannender Ort für Politik, es ist nahe, es ist ein Ort, wo man sich begegnen kann, wo man etwas bewegen kann, wo es um ganz konkrete Dinge geht, die man verbessern kann. Und das ist uns doch weitgehend gelungen, wenn ich schaue, wie sich die Stadt in den letzten 14 Jahren verändert hat. Wenn ich durch die Gassen laufe, wenn ich den Bundesplatz sehe, den Bahnhofsplatz, wenn ich weiß, wie sich die Schule verändert hat, habe ich das Gefühl, wir sind da ein gutes Stück weitergekommen und da habe ich schöne Erinnerungen daran.
Bern bleibt ein rot-grünes Bollwerk in einer Welt, die sich verändert. Rechtsnationale Strömungen überall in Europa, in der westlichen Welt nehmen zu. Was wünschen Sie sich denn jetzt für diese Stadt? Wie kann sie es meistern, dieses Bollwerk des sozialen und ökologischen Zusammenlebens zu bleiben?
Ich glaube, viele Städte oder alle Städte haben das Verständnis von Ausgleich und sozialer Gerechtigkeit, weil sie eben aus Leuten bestehen, die sehr nahe aufeinander leben, die aufeinander angewiesen sind und das täglich wissen. Von dem her ist Bern absolut keine Insel, sondern vernetzt mit vielen anderen Städten in der Schweiz, im Ausland. Und ich denke, diese Bewegung der Städte, das ist sicher ein wichtiger Pfeiler für die Zukunft. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch Städte nicht im luftleeren Raum agieren, sondern dass sie angewiesen sind auf einigermaßen verlässliche Bedingungen. Und da habe ich in der Tat auch Bedenken. Ich hoffe sehr, dass diese fast mit Händen zu greifende Gefühl von auch sozialer Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, dass es uns gelingt, diese Gräben zuzuschütten, eben mit Ausgleich und nicht mit autoritären Methoden. Und da braucht es mehr als die Städte.
Das sagt Thomas Göttin, SP-Stadtrat und noch bis Ende Jahr Präsident des Berner Stadtparlaments.
Rabe Info.
Die Provinz Cesar im Nordosten Kolumbiens ist die wichtigste Bergbauregion des Landes. Von hier wird Kohle auch nach Europa exportiert. Doch auf wessen Kosten? Paramilitärs haben in der Region tausende Menschen ermordet und Zehntausende vertrieben. Zeuginnen erheben schwere Vorwürfe gegen multinationale Konzerne. Diese hätten die Tötungen beauftragt. Auch den Rohstoffhändler Glencore mit Sitz in der Schweiz beschuldigen sie. Bis heute weist dieser jedoch jede Verantwortung von sich. Dies und jenseits des Atlantiks kämpfen Organisationen nun für einen Importstopp der sogenannten Blutkohle nach Europa. Ein Bericht von Radio Onda.
Okay, Klingenberg versenken, Vattenfall entern, los geht's! Musik bitte an, da paddelt es sich schneller.
Protest vor dem Kohlekraftwerk Klingenberg in Berlin. Umweltaktivisten demonstrieren auf Dutzenden Booten und Flößen in der Rummelsburger Bucht gegen die umweltschädliche Verwendung von Kohle als Brennstoff. Ein Großteil der Kohle, die der Betreiber Vattenfall in dem Kraftwerk zur Energie macht, wird aus Kolumbien importiert. Dort wird die Kohle vor allem in der nordöstlichen Bergbauregion Cesar abgebaut. Was viele nicht wissen: Der Abbau der Kohle geht nicht nur zulasten der Umwelt und der Arbeitsrechte. Für den reibungslosen Kohleabbau wurden tausende Menschen vertrieben, bedroht und umgebracht. Ein Zustand, der in geringerem Umfang bis heute andauert. Zu den Gruppen, die vor dem Kraftwerk in Berlin demonstrieren, gehört die Umweltorganisation Urgewalt. Ihr Sprecher Sebastian Rötters erklärt:
Jeder weiß, dass die Kohle ein Problem ist fürs Klima, aber im Fall der Steinkohleimporte aus Kolumbien kommt dazu, dass sie über viele Jahre im Verdacht stehen, paramilitärische Einheiten zum Schutz ihrer Installationen finanziert zu haben. Also das heißt, die dortigen Bergbauunternehmen haben Gelder an illegale bewaffnete Gruppen transferiert, denen wiederum zur Last gelegt wird, tausende Menschen umgebracht und vertrieben zu haben.
In Kolumbien selbst kümmern sich Aktivisten wie Rodrigo Rojas um die Menschenrechtsverletzungen beim Kohleabbau. Rojas ist der kolumbianische Vertreter der niederländischen Organisation PAX. Vor 2 Jahren hat PAX eine aufsehenerregende Studie veröffentlicht: Die finstere Seite der Kohle. In der Studie kommen die Opfer von Mord und Vertreibung im Namen des Kohlebergbaus zu Wort. Aber nicht nur das. Auch Täter sagen aus, ehemalige Paramilitärs sowie Mitarbeiter der beiden Bergbauunternehmen Drummond und Glencore Prodeco, die bis heute die Abbaugebiete im Cesar betreiben. Die schwerwiegenden Anschuldigungen, die sich aus diesen Aussagen ergeben, sind eindeutig. Rojas berichtet.
Wir haben herausgefunden, dass es eine paramilitärische Gruppe gab, die 1996 aus 30 Leuten bestand. Und bei ihrer Demobilisierung 2006 bestand sie bereits aus 600 Männern. Diese Gruppe wurde von 2 multinationalen Konzernen gebildet, finanziert und unterstützt. Vom US-Unternehmen Drummond und von Glencore mit Sitz in der Schweiz. Diese paramilitärische Gruppe hat 3.100 Menschen ermordet, davon 2.500 gezielt und weitere 600 Menschen in Massakern. Außerdem wurden 55.000 Bauern vertrieben, um ihnen ihr Land wegzunehmen.
PAX setzt sich dafür ein, dass sich die Konzerne Glencore und Drummond ihrer Verantwortung stellen und die Opfer dieser paramilitärischen Gruppe entschädigen. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch um eine symbolische Wiedergutmachung sowie eine Garantie, dass so etwas nie wieder passiert. Im Sommer war Rojas mit seinem Kollegen Walter Kolk und der Aktivistin Mayra Mendes auf Lobbytour in verschiedenen europäischen Parlamenten, Konzernzentralen und sogar im Vatikan. Der Vater von Mayra Mendes war Arbeiter und Gewerkschafter bei Drummond und wurde 2001 vor ihren Augen von den Paramilitärs erschossen. Inzwischen sind die Mörder von Mendes und 2 weiteren Gewerkschaftern verurteilt worden. Doch die Konzernmanager sind noch immer nicht vor Gericht gestellt worden und weisen weiterhin jede Verantwortung von sich. Dabei sind Drohungen, Vertreibungen und auch Morde im César keineswegs Vergangenheit.
Hoy esa situación está vigente.
Auch heute noch ist die Situation dieselbe. Die Opfer werden weiterhin bedroht. Die Paramilitärs sind weiterhin in dem Gebiet aktiv. Es gibt zwar offiziell keine Paramilitärs mehr, weil die Regierung sie jetzt kriminelle Banden nennt, aber praktisch machen sie dasselbe wie die Paramilitärs. Sie bedrohen, sie töten, sie lassen verschwinden. Und sie schicken den Gewerkschaftlern wieder Drohbriefe.
Ein kolumbianischer Friedensvertrag, wie auch immer er denn aussehen soll, hätte auf die Situation im César keinen Einfluss, denn die Guerilla ist in diesem Teil des Landes gar nicht präsent. Das Sagen haben weiterhin die Konzerne und ihre Handlanger. Widerstand dagegen ist und bleibt lebensgefährlich, weiß Sebastian Rötters.
Wir haben bis heute nach wie vor Drohungen, Einschüchterungen, Diebstähle gegen zivilgesellschaftliche Akteure, seien es nun Gewerkschafter, NGOs oder auch Angehörige von Opfern oder Menschen, die für eine gerechte Landrückgabe kämpfen. Wir haben gerade vor wenigen Tagen den Mord an Nestor Martinez erlebt. Das ist ein afrokolumbianischer Gemeindeführer, der sich gegen die Kohleexpansionspläne oder Minenexpansionspläne von Drummond gewehrt hat, der kaltblütig vor seinem Haus erschossen wurde. Das heißt, die Gewalt ist in Kolumbien, ist im César, ist in der Kohlebergbauregion kein Phänomen der Vergangenheit, sondern nach wie vor alltäglich.
Praktisch zeitgleich mit dem Mord an Nestor Martinez im September wurde im Auftrag der kolumbianischen Regierung ein Bericht mit neuen Zeugenaussagen veröffentlicht, die Drummond und Glencore Prodeco weiter unter Druck setzen. Außerdem hat Pax errechnet, dass in den letzten 4 Jahren 200 Menschen in der Bergbauregion César Opfer von Morddrohungen und Mordversuchen geworden sind. Die Organisation Pax hofft nun, dass ein im Friedensvertrag geplantes Tribunal auch die Manager von Unternehmen anklagt, die mit Paramilitärs zusammengearbeitet haben, wie im Fall von Drummond und Glencore Prodeco. Bis das passiert, will Rojas weiter Druck erzeugen, damit die europäischen Stromanbieter keine Kohle aus Kolumbien mehr einkaufen, so lange, bis sich die Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechte dort entscheidend verbessert haben. Denn
in la lógica capitalista lo único que entienden las empresas es cuando sus beneficios.
In der kapitalistischen Logik verstehen die Unternehmen nur dann etwas, wenn sich ihre Profite verringern. Wenn sie also sehen, dass ihre Einnahmen betroffen sind, weil niemand mehr ihre Kohle kauft, dann werden sie verstehen, dass sie ihre Verantwortung übernehmen müssen.
Die Kampagne von Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen konnte bereits einige kleine Erfolge verbuchen. Doch auch der Umweltaktivist Rötters weiß, dass eine nachhaltige Entwicklung in der Bergbauregion César zurzeit nicht auf der Agenda steht. Die Gewerkschaften kämpfen für ihre Arbeits- und Menschenrechte, wollen aber kein Ende der Kohleproduktion. Deshalb rufen Organisationen wie Urgewalt und Pax die deutschen Stromkonzerne dazu auf, keine sogenannte Blutkohle mehr zu kaufen. So lange, bis die in Kolumbien tätigen Unternehmen ihre Mitschuld an den Verbrechen anerkannt und die Opfer entschädigt haben. Und bis sichergestellt ist, dass so etwas nicht wieder passiert. Doch das kann dauern.
Das war ein Bericht von Radio Onda, Nachrichtenpool Lateinamerika. Die Arbeitsgruppe Schweiz-Kolumbien bietet weitere Informationen über die Rolle von Glencore beim Kohleabbau in Kolumbien. Einen Link dazu gibt's auf unserer Website rabe.ch.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute. Auf der Website rabe.ch können Sie diese Sendung als Podcast nachhören. Dort finden Sie auch weiterführende Links zu den Themen. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder um 11 Uhr. Beigetragen zur heutigen Sendung haben Katrin Hiss, Wilma Rall, Michael Spahr sowie unsere Kolleginnen von Radio Onda. Mein Name ist Lydia Huckebrink und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.